Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Podcast-Fans zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Es ist die 97. Folge und ich beginne gleich mit einer schlechten Nachricht für alle die, die es eigentlich gewohnt sind, dass ich jetzt rüber ins Studio nach Darmstadt rufe zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best. Die liebe Olivia weilt im Urlaub. Sie hat dort, wo sie ist, keine gute Internetverbindung, sodass wir gar nicht erst den Versuch unternommen haben, heute gemeinsam diesen Podcast zu bestreiten. Von daher ein ungewohntes Bild, aber umso mehr freue ich mich, dass wir ein ganz großartiges Thema heute haben mit einem ganz großartigen Gast, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, weil heute, wie könnte es anders sein, kurz nach der Eröffnung soll es um die Special Olympics World Games in Berlin gehen. Ja, und wir haben uns überlegt, wir müssen natürlich mit jemandem sprechen, der sich da wirklich auskennt. Und sie ist eine der größten Sportlerinnen ihrer Zunft, gerade wenn es um den Schwimmsport geht. Und ich darf sagen, mit den Titeln, die sie gewonnen hat, steht sie ziemlich alleine da, wenn es um Erfolg und vor allen Dingen auch um menschliche und persönliche Hintergründe ihrer doch großartigen Karriere geht. Sie war allein dreimal paraolympische Goldmedaillengewinnerin. Insgesamt hat sie 11 paralympische Medaillen gewonnen, war 65 Mal, wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen, deutsche Meisterin, 54 Welt- und 64 Europarekorde hat sie aufgestellt. Ja, und 6-fache Weltmeisterin und 8-fache Europameisterin darf man auch nicht unerwähnt lassen. Und sie müsste uns jetzt hören und ich freue mich sehr, dass das funktioniert hat. Sag herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, Kirsten Bruhn. Moin, moin.
Moin.
Das ist toll, dass das geklappt hat, Kirsten. Du bist sozusagen zwischen Baum und Borke, wenn es darum geht, selber nach Berlin zu fahren. Umso schöner, dass wir heute miteinander sprechen können. Und wir sitzen ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich bin Norddeutscher. Und wenn ich es richtig weiß, kommst du ja gebürtig aus Eutin, richtig?
Geboren in Eutin, aufgewachsen in Neumünster, genau.
Also Moin Moin kann man durchaus da sagen und verstehen.
Ja, wobei wir ja eher nur Moin sagen. Moin Moin ist eigentlich mehr so unterhalb von Hamburg.
Richtig, das stimmt. Ja, liebe Kirsten, wir möchten gleich zum Thema kommen. Die Special Olympics wurden eröffnet in Berlin mit einer fantastischen Eröffnungsfeier. Du hast sie nicht live im Stadion erlebt, nichtsdestotrotz bist du sehr eng dran, sozusagen selbst auf dem Sprung jetzt gerade nach Berlin. Wie ging es dir, als jetzt endlich diese Games eröffnet wurden und diese vielen, vielen bunten Menschen diese Freude in dieses Olympiastadion von Berlin Einzug gehalten hat?
Ja, es war ja eine wahnsinnige Vorlaufphase für diese World Games, der Special Olympics. Und insofern ist das, glaube ich, jetzt für alle Beteiligten gut, dass es auch endlich losgeht. Das kann ich jetzt nicht nur aus meiner aktiven Zeit auch 1:1 behaupten, sondern jetzt auch als Funktionärin. Und die dann so am Rande alles mitbekommt, weil dann ist der Erwartungsdruck hoch, immer höher und irgendwann wird auch unerträglich und dann muss es einfach auch losgehen. Und da ist es einfach schön, dass bei der Generalprobe wohl es fast Hunde geregnet hatte in Berlin im Stadion. Und umso schöner war es dann, dass halt das Wetter perfekt war zur eigentlichen Eröffnungsfeier und alle ganz, ganz zufrieden und auch rundum glücklich waren, wie es dann letztendlich abgelaufen ist.
Wie eng bist du an den Vorbereitungen dran gewesen? Darfst du oder kannst du unsere Hörerinnen und Hörer da mal so ein Stück weit abholen? Auch gerade vor dem Hintergrund, dass du ja sehr viele auch Funktionen, auch ehrenamtliche Funktionen bekleidest. Wie hast du diese Vorbereitung erlebt?
Also zunächst einmal ist mein Hauptberuf hier als Angestellte am Unfallkrankenhaus Berlin Botschafterin für Prävention, Rehabilitation und Sport. Und da habe ich ja sowohl ehemalige Patienten wie aber auch welche, die eigentlich niemals Patienten werden wollen, was ja in die Prävention geht. Und da habe ich ja jede Art und Couleur von Mensch und deswegen auch also sowohl Menschen mit körperlicher wie geistiger Behinderung oder eben auch saisonale Handicaps und bin viel an Schulen auch unterwegs und auch da habe ich alle Arten von Menschen mit, ohne geistig, körperlich, mehrfach Behinderte und demzufolge habe ich also mit dem Klientel zu tun, mit diesen lieben, netten Menschen, aber jetzt auch über die Ehrenamtsfunktion, sowohl in Schleswig-Holstein wie auch in Berlin, dann halt doch auch über den DOSB peripher Vorbereitung, Planung und dann letztendlich auch Wettkampfstätten mit einsehen dürfen und vor Planung mit auch erleben dürfen.
Ja, nun ist es ja so, und das werde ich auch in den letzten Tagen immer mal gefragt, dass ja paraolympischer Sport und auch die Sportler erstmal nicht gleichzusetzen sind in keinster Weise mit den Sportlern, die jetzt in Berlin an den Start gehen. Trotzdem ist es eine sehr enge Verbindung und ich möchte mal sagen, auch eine hohe Identifikation und Familie, die da zusammenkommt. Wie erlebst du das? Also wie inkludiert ist der paraolympische Sport in das, was in Berlin da gerade passiert?
Also der Sport an sich ist, glaube ich, eine Familie auch an sich. Und dann wiederum auch exklusiv unterwegs. Das muss man ganz einfach auch sagen und das finde ich auch unter bestimmten Bedingungen ganz gut. Dass die Olympischen Spiele für sich sind, dass die Paralympischen Spiele für sich sind und dass die Special Olympics für sich sind, da bin ich ein Vertreter von, das bejahe ich sehr, würde ich auch immer weiterhin so fortführen wollen, weil es einfach, der Mensch ist so geartet, dass er immer auf das Perfekte guckt. Das, was es ja gar nicht gibt. Er guckt immer auf das, was am schnellsten ist, was am höchsten springt, was am weitesten springt und was irgendwie auch wohl, so die Öffentlichkeit meint, am schönsten ist. Ja. Das würde bedeuten, wenn wir diese ganzen Sportler auf ein Event pressen würden, nicht nur, dass das Event immens lange dauern würde, da wären wir, glaube ich, im 6-Wochen-, 7-Wochen-Bereich, das ist für die Athleten speziell und individuell nicht haltbar, diese Aufregung und Adrenalin. Das würde ich definitiv verneinen, dass man das kann. Und ich halte es auch nicht für gut. Ja. Nebenbei würden die paralympischen und Special Olympics Athleten immer, glaube ich, die Schattenathleten sein, weil sie halt nun mal nicht so schnell sind, so hoch springen und wie auch immer, wie die olympischen Athleten. Mhm. Und da ist es gut, dass man diese Events exkludiert, dass einfach da gesehen wird und auch unterschieden wird und wahrgenommen wird, was können die Menschen mit körperlicher Behinderung alles leisten und bei den Special Olympics, was können die Menschen mit geistiger, körperlicher und Mehrfachbehinderung auf die Beine stellen. Das muss man für sich dann auch so bewerten und auch honorieren. Das ist einfach so und ich glaube, das ist auch gut so. Ja. Also ich meine, das ist gut so.
Ja, und es hat ja auch eine, wie man ja feststellen kann, gerade bei dieser Medialisierung, muss man ja auch nochmal hervorheben, dass das wirklich auch eine neue Form der Medialisierung ist, wie sich Sender zusammengeschlossen haben und jetzt aus Berlin berichten, auch eine sehr, sehr farbenfrohe und, wenn man so will, auch mit sehr, sehr viel Spaß verbundene Veranstaltung ist. Konntest du das auch selber schon erleben, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass du mit den Host Towns Kontakt hattest, was das genau ist, werden wir gleich nochmal erläutern, also mit den Vorbereitungen auf Berlin?
Ja, absolut. Also wenn man ehrliche Emotionen erleben möchte, sehen möchte, dann sind die Special Olympics, glaube ich, das Nonplusultra. Diese Athleten zeigen dir genau, wenn sie glücklich sind, wenn sie traurig sind, wenn sie enttäuscht sind und wenn sie gar keinen Bock haben. Da gibt es kein Vertun. Ja. Wenn sie nicht wollen, bleiben sie stehen. Da kann noch so ein schöner Startschuss klingen oder ein Pfiff, dann haben sie einfach keinen Bock und bleiben stehen. Ja. So. Und das ist, also ehrlicher gibt es kein Event. Punkt. Ja. Und das macht das Ganze auch so down to earth, weil alles andere, und ich spreche natürlich immer nur für mich, ich würde niemals in dem Sinne pauschalisieren, als dass ich sagen würde, dass ich es bewiesen, aber ich würde mal behaupten, dass bei den Olympischen Spielen und bei den Paralympics da das nicht so eins zu eins mit Ehrlichkeit und Emotionalität vonstatten geht, wie es bei den Special Olympics ist.
Hm. Ja, und wenn es jemand beurteilen kann, dann bist du es. Deine Paradedisziplin ist, sind die 100 Meter Brustschwimmen. Darf ich da zwischendurch einfach mal reingrätschen? Wie häufig bist du noch im Wasser und trainierst?
Also ich bin in der Tat auch gerade vor einer Stunde aus dem Wasser gekrabbelt. Ich versuche wirklich so 4 bis 6 Mal die Woche eine Stunde ins Wasser zu gehen. Hab da immer so mein eigenes Programm für mich selbst. Das sind immer 3 Kilometer. Die bestücke ich mal mehr intensiv, mal weniger intensiv, mal mit mehr Technikübungen, mal mit weniger Technikübungen. Und das brauche ich einfach. Für mich ist das, es ist nicht nur guttunend im Sinne von, das ist mein Element, sondern es ist auch mein Schmerzmittel. Also wenn ich im Wasser war, habe ich also einen halben Tag gut ohne Schmerzen.
Ja, ja. Also jeder, der mal 3 Kilometer geschwommen ist, der weiß, was es für eine Leistung ist. Und man kann es sich lebhaft vorstellen, dass das natürlich dann auch ein Stück weit den Kopf frei macht. Trotzdem hast du viele Funktionen, ich habe es angedeutet, und Aufgaben, denen du dich widmest, nicht nur als Festangestellte, sondern eben auch ehrenamtlich. Ich möchte nochmal auf das Thema Host Towns zurückkommen. Du hast begleitet unter anderem das norwegische Team in Hamburg-Norderstedt. Norderstedt, eine Stadt vor Hamburg, die eben auch Host Town war, eben für diese Norweger. Und es gab dort, wie in den anderen Host Towns auch, es sind insgesamt 216 in Deutschland gewesen, die sich da entsprechend vorbereitet haben und Teams beheimatet haben, einen Fackellauf mit den Norwegern miterlebt, organisiert von dieser Stadt und auch mit Sportlern aus der Stadt. Wie war das für dich?
Es war erstmal ein einziges Kuddelmuddel, weil Aufregung fuhr bei allen, sowohl bei denen, die dann ja auch am nächsten Tag Richtung Berlin fahren wollten und an ihre Wettkämpfe dann auch schon gedacht hatten, wie auch die Betreuer, Assistenten und die Helfer, ich sage jetzt mal die Polizei, die Feuerwehr, die waren da natürlich auch alle in Rand und Band, ja, weil unser Fackellauf 2 Kilometer lang war, von den Behindertenwerkstätten bis zum Rathaus in Norderstedt. Und den haben wir per Pedis, also zu Fuß, bestritten, ich im Rollstuhl sitzend. Das soll ich immer betonen, weil immer alle sagen, du gehst doch nicht, sondern du rollst. Also ich gehe auch. Das ist dann für mich halt das im Rollstuhl sich fortbewegen. Ja. Und da merkte man also wirklich, es waren die Medien anwesend und dass also da die Aufregung extrem war. Insofern, als dass man gesagt hatte, man möchte so vielen wie möglich die Möglichkeit geben, diese Fackel auch mal zu tragen. Und das ist natürlich, glaube ich, neben ihren Wettkämpfen, die bevorstehen, so das Highlight schlechthin gewesen, dass sie auch mal diese Fackel halten durften. Und dann hat geheißen, jetzt passt auf und haltet die schön hoch, sonst habt ihr keine Haare mehr. Und dementsprechend sind sie halt so gestreckt in ihre Meter gegangen, voller Stolz und Strahlen, dass man also da schon ein Gefühl einfach auch dafür bekam, was jetzt da in Berlin seit Sonntag, glaube ich, für diese ganze Woche Programm ist.
Super. Also man kann sagen, ein bisschen Olympiastimmung in Norderstedt. Insgesamt, wie gesagt, waren auch 69 Aktive, die jetzt quasi sportlich aktiv sind, aus Norwegen in Norderstedt untergebracht. Würdest du sagen, dass das eine Idee ist, die auch Schule machen kann und auch Zukunft hat? Also quasi vor Wettkämpfen Städte so mit einzubeziehen, wie das hier ja der Fall war, auch vor dem Hintergrund, dass ja der Inklusionsgedanke in den Städten auf jeden Fall einen Schub erhalten hat.
Ja, erstmal das. Und zweitens ist es, glaube ich, immer ganz gut, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und so ein bisschen den Blickwechsel auch nicht zu vergessen. Mhm. Was machen andere Nationen? Wie gehen die um? Was haben die für Programme, für Projekte, für eine Art und Weise, mit bestimmten Dingen umzugehen? Man lernt immer, glaube ich, von anderen noch etwas mit. Und das kann für niemanden schaden. Also insofern würde ich das auf jeden Fall für positiv empfinden und auch, dass man das vielleicht sogar als Regel immer da vorab mitspielt. Wobei ich das jetzt nicht für die Paralympics oder die Olympischen Spiele einbeziehen würde wollen. Also das ist, glaube ich, speziell für diese Special Olympics eine ganz, ganz tolle Art und Weise, im Vorwege miteinander, voneinander zu lernen und zu erleben.
Ja, verstehe. Und auch ein Stück Deutschland zu erleben, also ne, ein Stück weit auch unsere Heimat hier kennenzulernen. In dem Fall waren es Norweger, aber das galt ja auch für alle anderen Nationen, die eben in anderen Host Towns untergebracht waren. Ich habe gerade heute eine Geschichte gehört von einem Host Town in Neuss, die dann in der Skihalle von Neuss sozusagen ein Happening gemacht haben mit dem Team aus Senegal, die das erste Mal in ihrem Leben überhaupt Schnee gesehen haben und das auch noch in der Skihalle. Also das sind ja alles Erlebnisse, die kann man sich ja so im Vorfeld gar nicht ausmalen.
Nee, und die können wir, glaube ich, auch so 1:1 gar nicht umsetzen, was das für so ein Senegalesen sein muss. Einfach in der Wahrnehmung, da jetzt zum einen auf künstliche Art und Weise in einer abgeschlossenen Halle Schnee zu erleben und das auch noch sportlich zu genießen. Das ist unfassbar in der heutigen Welt, dass man sowas noch machen kann. Und umso schöner ist es, dass es halt auch umgesetzt werden kann, ja.
Ja, und während wir hier sprechen, ist es ja so, dass die deutsche Mannschaft auch schon die erste Medaille und mittlerweile auch eine Goldmedaille gewonnen hat. Also Annika Meissner hat die erste Medaille fürs deutsche Team geholt. In Berlin über 5000 Meter lief sie zu Silber. Und im Anschluss gab es dann gleich Gold auch noch im Freiwasserschwimmen. Glaubst du, dass es eine Erfolgsgeschichte auch aus dieser Sicht werden wird für Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Es ist international einfach ein Wahrnehmen, dass wir Menschen nun mal unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Talente haben, unterschiedliches Auftreten und dass sie aber trotzdem nicht minderwertig sind dadurch. Und das ist nicht nur für Deutschland gut, sondern das ist schon die ganze moderne Hightech-Welt enorm wichtig, dass wir da nochmal so ein bisschen Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Lebensfreude überbekommen und nicht immer nur über Hightech, IT und künstliche Intelligenz.
Ja, und du sprichst da über etwas auch aus einer persönlichen Erfahrung, was man nur bewundern kann. Ich möchte auch nochmal, auch wenn es schon ein bisschen her ist, auf den Film Gold, du kannst mehr als du denkst, hinweisen. Da spielst du eine der drei Personen, oder was heißt spielst, du bist porträtiert worden als eine der drei Personen, um die es in diesem Dokumentarfilm geht. Und ich möchte einfach auch nochmal dazu sagen, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, es ist ja so, dass du nicht von Geburt an sozusagen mit dieser Behinderung unterwegs bist, sondern du hast einen Unfall erlebt und dein Leben hat sich von jetzt auf gleich verändert. Und im Prinzip, ja, kennst du aus deinem Leben heraus beide Perspektiven, wenn ich das so sagen darf. Ist das an bestimmten Stellen, ja, wie ich sagen, ein Moment, woran du mal auch hin und wieder denken musst, dass es diese beiden Perspektiven in deinem Leben gibt?
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt immer im Sommer zum Ende des Juli, 29. Juli ist ja immer der Unfalltag. Also in dieses Jahr 32 Jahre und ich war jetzt gerade vor 3 Wochen für eine Woche auf der Insel Kos, wo das damals auch passiert ist. Ich habe nie Krieg oder innere Unruhe mit dieser Insel oder mit Griechenland gehabt, ganz im Gegenteil. Aber es war jetzt doch nochmal irgendwie so ein harmonischer runder Abschluss, als ich dann nach einer Woche auf dem Flughafen stand und mit meinen beiden Freundinnen wieder nach Deutschland ziehen wollte, dass ich so in mir drin gesagt habe, so liebe Insel Kos, jetzt gehe ich mit einem rundum guten Gefühl. Vielen Dank dafür. Also ja, es sind immer mal wieder intensive und weniger intensive Phasen, wo ich viel an meine Fußgängerzeit zurückdenke. Natürlich immer an meine Kindheit. Ich habe nun vor 6 Jahren meine Mama verloren, vor 7 Jahren einen Bruder. Wir sind ja 5 Kinder, ich bin die Jüngste. Und ich glaube, das sind so lebensbedingte Situationen, wo man halt dann viel an die, die man nicht mehr um sich herum hat, zurückdenkt und damit ja auch an viele, viele Situationen. Und das sind meist dann halt die Situationen, die ich als Kind, als Fußgängerin, die noch alles spontan und lebendig erleben konnte, dann auch hatte. Und wenn dann halt solche Situationen wie jetzt mit den Special Olympics sind, dann habe ich natürlich auch so meine innere Kontroverse mit, wie geht es mir eigentlich und bin ich ein zufriedener Mensch, was ich ja nie dachte, dass man das im Rollstuhl sein kann, aber ich bin es wirklich. Ich bin ein zumeist zufriedener Mensch mit ganz, ganz vielen auch glücklichen Phasen und Momenten und das ist etwas, wo ich auch sehr, sehr dankbar drum bin und wo ich auch immer wieder mich zurückerinnere, dass das mal nicht so war, dass ich gedacht habe zu Anfang, das wird im Leben kein schönes Leben werden und schon gar nicht ein sportliches oder aktives oder ein lebendiges, aber das ist es und man hat so viele Situationen, wo man Menschen trifft, denen es viel, viel schlechter geht und wo man sich dann halt immer, oder ich zumindest, mich dann so erde und sage, sei einfach dankbar für das, was du hast und was du erreicht hast. Und das ist gut so. Es ist ein Glück, was du hast, in dir trägst. Und das tun, finde ich, nicht genug Menschen heutzutage. Jeder ist sich so selbst der Nächste. Das ist in bestimmten Dingen auch okay so, aber so dieses soziale Miteinander, das verlieren wir und das können wir bei Sportevents unter sportlichen Regeln und Wettbewerben, glaube ich, immer wieder neu lernen, dass es gut ist, dass es Regeln gibt, dass man die auch befolgen muss und wenn nicht, dann gibt es halt eine Strafe. So, Punkt. Und ich weiß immer nicht, warum das im Sport funktioniert, aber in unserer Gesellschaft so schlecht funktioniert. Und da wir immer diverser werden, sollten wir uns, glaube ich, an diese Regeln auch halten, weil sonst endet es in einem noch größeren Chaos.
Ja, absolut. Also sehr bemerkenswert, auch wie reflektiert du das gerade geschildert hast. Und wenn man es jemandem genauso abnimmt, dann bist du es. Ich höre da ganz genau hin und möchte trotzdem auch nochmal den Blick gerade vor diesem Hintergrund auch auf das richten, was du weitergibst, auch an Erfahrung. Du sprichst es ja gerade an, das soziale Miteinander. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch, wenn du heute nach Berlin fährst? Was sind deine Aufgaben, was sind deine Erwartungen auch an das, was du in den nächsten Tagen dort tun und erleben wirst?
Ich werde sehr, sehr viel mit Athleten zu tun haben. Sie hoffentlich in ihrer Aufregung ein bisschen beruhigen können, sodass sie ihren Zielen da auch entsprechend performmäßig entgegenkommen können. Ich habe zum Glück nur die Events, die mit Mathe zu tun haben. Zum Glück sage ich ganz bewusst, weil die Regeln bei den Special Olympics sind noch individueller, noch in sich komplizierter, als dass es bei den Paralympics schon ist. Und da habe ich überhaupt keinen Einblick. Also für mich ist wirklich der Sport in der Oberflächlichkeit, sage ich jetzt mal, also wenn es dann Rudern ist, dann ist es Rudern. Mhm. Egal in welcher Klasse derjenige startet, egal in welcher Norm oder Qualität er dann in der Zeit ins Ziel kommen muss, das ist für mich sekundär. Für mich ist da einfach wichtig, diesen Athleten zu erleben mit seiner Aufregung, mit seiner Freude und das Ganze drumherum auch vor allen Dingen. Diese Energie, die Sport einfach transportiert, aufzunehmen und einfach dankbar zu sein, da ein Teil von sein zu dürfen.
Und dann wirst du sicherlich ja auch bei der Abschlussfeier dann dabei sein, die am kommenden Sonntag sein soll.
Genau. Ja, da werde ich dann nochmal das Olympiastadion so voll erleben, wie ich das persönlich noch nie erlebt habe. Immer nur, wenn dann so wie jetzt zur Eröffnungsfeier im Fernsehen oder die eine oder andere Veranstaltung, die aber niemals in dieser Gigantengröße stattgefunden hat. Zumindest nicht das, was ich erleben durfte.
Ja. Ja, absolut. Und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das jetzt hören und Lust bekommen, nach Berlin zu fahren, um sich das anzuschauen, das ist, und das ist das Schöne, überhaupt kein Problem. Im Internet gibt es Tickets für alle Tage noch frei verfügbar. Die sind auch nicht so teuer, dass man da lange überlegen muss. Und ich glaube, wir beide können auf jeden Fall nur empfehlen und jeden sozusagen motivieren zu sagen, fahr nach Berlin, schau dir das an. Und erlebe einfach diese fantastische Stimmung, die wir ja auch schon am Fernseher ein Stück weit greifen konnten.
Auf jeden Fall.
Vor dem Hintergrund würde ich gerne abschließend nochmal ja, so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Idealtypisch gesprochen, was glaubst du, was wäre, ich sag mal, ein ideales Ergebnis aus dem, was da in Berlin jetzt gerade passiert? Stichwort Nachhaltigkeit. Was glaubst du, was wird bleiben von dem oder was kann bleiben von dem, was die Special Olympics World Games in Berlin jetzt sozusagen hervorbringen und was dann auch noch ein bisschen weiter Bestand hat oder sich möglicherweise auch in Deutschland weiterentwickelt?
Es bleibt ganz, ganz hoffentlich bestehen und nachhaltig in den Herzen und Köpfen derer, die das jetzt sehen und erlebt haben, dass Menschen sehr, sehr viel mehr bewirken und auf die Beine stellen können, als man sehr, sehr oft vermutet. Mhm. Die Vorurteile sind da immens. Das erlebe ich heute auch immer noch tagtäglich, auch nach 32 Jahren. Und das ist einfach schmerzhaft. Das tut weh. Und das brauchen wir nicht. Das braucht keiner von uns. Und insofern, glaube ich, ist es ganz gut, dass dieses Event ganz, ganz toll auch vermitteln kann, wie glücklich jeder für sich auch ist, auch wenn er noch so ein Handicap, was vermeintlich nicht lebenswert zu sein scheint, ist. Und trotzdem er aber um einiges leichter durchs Leben geht, als so mancher, der eigentlich kein Handicap hat. Ich glaube, das ist etwas, was bleiben wird und auch sollte. Mhm. Und für die Strukturen und die Politik und vor allen Dingen den Sport hoffe ich, dass hier verstanden wird, wie wichtig der Sport für unsere Gesellschaft ist. In der Entwicklung für sich persönlich, aber auch im Großen und Ganzen. Der Sport ist nicht nur eine Familie, wo man also Vorsicht, Rücksicht und Nachsicht walten lässt, wo es Regeln gibt, die man zu befolgen hat, sondern der Sport kann auch erziehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir heute in den individuellen Familien nicht mehr ganz so viel haben, wie es mal war. Mhm. Und deswegen eigentlich der Sport noch viel mehr Wert auch hat und auch gesehen werden sollte, als es, finde ich, zurzeit der Fall ist.
Ja, ja, absolut. Ja, wenn man dir so zuhört, dann möchte man gerne mehr wissen, vielleicht über deine persönliche Geschichte, über dich. Dafür hast du eine Autobiografie geschrieben, Mein Leben und wie ich es zurückgewann, heißt sie. Und wer das gerne lesen möchte, wer interessiert, das gibt es jetzt noch immer noch zu kaufen im deutschen Buchhandel. Und darüber hinaus bin ich sehr dankbar, dass wir hier die letzten 25 Minuten zusammen sprechen konnten. Letzte Frage an dieser Stelle mit jetzt auch einem Blick über die Special Olympics hinaus. Was sind so deine Pläne für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Weiter möchte ich es jetzt gar nicht fassen. Wird man dich wieder als ARD-Expertin hören oder was ist so vielleicht auch als neues Projekt bei dir in deinem Leben geplant?
Ja, also Pläne ist immer relativ, weil ich bin ja auch immer abhängig davon, was denn die höheren Institutionen davon halten. Also mein Wunsch wäre es, in Paris wieder für die ARD bei den Paralympics zu agieren und auch mit meiner Freundin und Lieblingsjournalistin die ganzen Making-of und drumherum so ein bisschen zu filmen und bespielen.
Das ist Wer ist Juliane das, wenn ich Möcklinghoff. Fragen darf? Müssen wir aufklären?
Juliane Möcklinghoff.
Ah ja, genau.
Genau, ja, das wäre ganz toll. Ja, genau, weil wir ja immer sowohl in Rio wie auch in Tokio versucht haben zu vermitteln, wie rollstuhlgerecht, behindertenaffin, behindertengerecht diese Städte sind. Und das ist, glaube ich, für viele ganz interessant. Nicht zuletzt natürlich für Juliane und mich, weil wir beide da immer irgendwie auch voneinander, miteinander lernen, wie wir denn die einzelnen kleinen Hürden oder großen Hürden bestreiten und überwinden. Das wäre natürlich schön für nächstes Jahr und für alles, was dann kommt, hoffe ich sehr, dass ich meinen Job weiterhin so ausüben kann beim Unfallkrankenhaus Berlin. Mein Chef, der Professor Eckernkamp, der wird im Sommer 25 in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen und dann wird sich einiges ändern. Ich hoffe sehr, dass die Nachfolger da also den Sport auch nicht weniger bedienen und hofieren und dass ich dann durch meine Botschaftertätigkeit weiterhin durch die Schulen kann und einfach unseren jungen Menschen vermitteln kann, wie wichtig das ist, sich zu bewegen. Das wäre so mein großer Wunsch und für mich persönlich natürlich, fit zu bleiben, gesund zu bleiben und noch ganz, ganz viel Schönes von dieser Welt erleben zu dürfen.
Ja, das wünsche ich dir natürlich auch von Herzen. Und wenn es da bei den Nachfolgern Probleme gibt, dann gib ihnen einfach einen Link zu unserem Podcast hier. Ich glaube, der hat das alles deutlich gemacht, was da so wichtig ist. Liebe Kirsten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, die Zeit ist knapp, gerade in den jetzigen Tagen. Hoffe, dass wir uns persönlich und gesund sehen und wünsche dir alles Gute, auch jetzt vor allen Dingen in Berlin. Und allen Hörerinnen und Hörern sei gesagt, wenn die Beschilderung in Berlin jetzt vielleicht nicht so ist wie bei einer FIFA-WM, seien Sie nachsichtig, das ist ein großartiges Erlebnis. Und ich sage nochmal herzlichen Dank und bis ganz, ganz bald. Tschüss, liebe Kirsten Drohn.
Vielen Dank. Toi, toi, toi. Tschüss.